Da ich ja eben unsere aktuelle Episode gehört habe, ist es mir noch im Gedächtnis, dass ich beim letzten Mal ja diesen Albrecht Schöne Band gekauft habe. Mhm. Und ein paar Tage später ist Albrecht Schöne verstorben.
Oh, okay.
Und jetzt kommt's. Vor einigen Wochen habe ich dieses Buch gekauft.
Und der Autor ist verstorben.
Und der Autor ist, wie ich eben in der FAZ gelesen habe, verstorben. Pierre Nora, Erinnerungsorte Frankreichs, ist im 94. Jahr verstorben.
Aber Nico, du...
Das heißt, ich habe jetzt so ein bisschen Angst, dass je nachdem, wessen Buch ich kaufe, dass derjenige dann das Zeitliche segnet.
Ja, du darfst keine Bücher mehr bestellen.
Hast du ein Buch geschrieben, Sebastian?
Gott sei Dank nicht.
Über den Zusammenhang von Buchkäufen und Autorentoden lässt sich ebenso streiten wie über ein Album aus dem Jahr 2000, das durch zeitgenössische Kunstlieder und Chansons auffällt. Doch zunächst. Was haben Thomas Mann und Sebastians Nichte gemeinsam? Sitzt du bequem, Sebastian?
Ja, hallo Nico. Ja, ich sitze bequem.
Hallo, das waren sehr spannende 12 Minuten, die wir jetzt hier am Gain geregelt haben.
Ja.
Ich hoffe für unsere Hörer, dass es hörenswert ist.
Das hoffe ich auch, weil ich sitze jetzt hier wirklich schon seit 4:30 und stelle hier meine Gain-Geschichten ein, extra für dich. Und ja, hat jetzt trotzdem wieder irgendwie nichts gebracht, weil ich ja jetzt wieder in den letzten 14 Minuten all meine wunderbar temperierten Einstellungen wieder über den Haufen geworfen habe.
Das wird uns und dir, das wird noch so oft wieder vorkommen, Sebastian, denn es ist ja ein Work in Progress.
Ja.
Da wären wir doch wieder bei der Perfektion. Du dachtest, du hättest die Perfektion erreicht, aber nichts da. Keine Perfektion.
Ja, es ist ja sowieso auch immer nur ein Streben nach Perfektion. Wir werden diesen perfekten Zustand nie erreichen. Wäre ja auch zu schade.
Es wäre dann, zu schade.
Also dann wäre ja auch alles vorbei. Also dann ist ja Schluss irgendwie. Was machst du dann, wenn alles perfekt ist?
Ja, ich habe mir gerade unsere aktuelle Episode, die eben online gegangen ist, angehört, wo wir über die Perfektion nochmal philosophiert und diskutiert haben. Und ich fühle mich so inspiriert, dass wir jetzt
von dir selbst.
Von uns.
Ja.
Dass wir jetzt in der 44. Episode schon angekommen sind. Wir nehmen diese Episode heute am 6.6. auf, an Thomas Manns 150. Geburtstag. Hast du schon gefeiert mit einer, weiß ich nicht, Bücherverbrennung oder dergleichen?
Nein, natürlich nicht. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass auch Thomas Mann Geburtstag hat. Nein, weil es haben heute so viele Menschen Geburtstag am 6.6. Unter anderem auch meine Nichte, mein Patenkind.
Glückwunsch.
Sie wird 19. Grüße gehen raus hier an der Stelle.
Ja.
Und übermorgen wird gefeiert.
Die ganze Bagage kommt.
Kommt
auch die ganze Mischpoke.
Die Mischpoke kommt vielleicht morgen. Ich weiß es gar nicht so genau, wer da jetzt genau kommt.
Wie sieht es mit der Familie aus, Sebastian?
Ja, die kommt vielleicht auch. Es ist, man weiß auch nicht so genau, wer gehört jetzt gerade dazu. Das wechselt manchmal.
Wurdest du denn eingeladen oder hast du dich selbst eingeladen, weil es Tradition ist? Ja, man geht halt seit 19 Jahren zum Geburtstag. Vielleicht will sie diese alten Säcke gar nicht mehr dabei haben.
Nein, vielleicht ist es mittlerweile Gewohnheit, vielleicht ist es auch einfach familiäre Konvention.
Mhm.
Aber wir wurden offiziell eingeladen. Und weißt du, was aber erstaunlich ist? Jetzt feiere ich ja schon 19 Jahre, also zum 19. Mal den Geburtstag meiner Nichte und meines Patenkindes. Und Meistens war das Wetter schlecht. Es ist wirklich, ich kann mich auch noch an Kindergeburtstage erinnern, da musste alles aus dem Garten wieder ins Haus geräumt werden, weil es geregnet hat, gehagelt hat. Es war immer irgendwie nass.
Ja, und momentan ist das Wetter sehr durchwachsen.
Ja, und ich kann mich erinnern, ich habe mal eine Schnitzeljagd für den Kindergeburtstag vorbereitet. Und da sollte ein Hinweis, also so eine Schatzsuche, ne? Also so mit Hinweisen und am Ende gibt es einen Schatz für die Kinder und so weiter. Und einen Schatz, oder nee, einen Hinweis habe ich mal im Bach versteckt. Und die Aufgabe der Kinder sollte es sein, mit einer, mit so einem Angelhaken den Hinweis aus dem Bach zu fischen. Und dann habe ich am Abend vorher das ausprobiert, ne, habe das alles dahin drapiert und dachte mir, ja, okay, so kann es gehen. Und da waren die echt noch klein, ne? Also ich weiß gar nicht, waren sie überhaupt schon in der Grundschule? Ist auch egal, auf jeden Fall in einem kleinen, stillen Bächlein war das alles schon vorbereitet. Und dann hat es in der Nacht dermaßen geschüttet. Es hörte gar nicht mehr auf zu regnen. Wirklich Starkregen, stundenlang, auch noch am Geburtstag selbst. Und als es dann losgehen sollte, ging ich nochmal an dieser Stelle vorbei und aus dem kleinen plätschernden Bach war ein reißender Bergbach geworden, der alles überschwemmt hatte, in tosenden Wellen dort runterstürzte. War nichts mehr zu machen. Also da konnte man keine Hinweise mehr platzieren.
Hast du für morgen auch einen Hinweis platziert? Falls nicht, darf ich vielleicht kurz einen Hinweis platzieren.
Ja, gerne.
Um zum anderen Geburtstagskind Thomas Mann zurückzukommen. Denn ich habe eben eine interessante Passage gelesen in einer Würdigung in der FAZ, die auch so ein bisschen was mit unserem Podcast zu tun hat, beziehungsweise mit Meinungen an sich. Zitat. Manche nachgeborenen Autoren sahen ihn, also Thomas Mann, zu tief im 19. Jahrhundert verwurzelt, als dass sie ihn noch hätten akzeptieren wollen. Marcel Reich-Ranitzky schrieb einem prominenten Beiträger zu seiner Jubiläumsbeilage von 1975, also zum 100. Geburtstag, der mit Thomas Mann nach wie vor nichts anzufangen wusste, Zitat, ich finde jeden Satz, ja jedes Wort in ihrem Manuskript ganz und gar falsch. Aber ich habe ihre Äußerungen mit großem Vergnügen gelesen und wir werden sie gern und mit Vergnügen publizieren. Solche Art von souveränem Umgang miteinander, trotz abweichender Meinungen, wünscht man sich heute mehr denn je.
Ja, das stimmt.
Geht bei uns falschen Einschätzungen durch dich, was Alben betrifft, geht's ja genauso, ja, dass du das permanent hast, die falsche Einschätzung der Alben. Aber ich akzeptiere es, Sebastian. Ich akzeptiere es, so wie ich dich ja schon seit Jahren und Jahrzehnten akzeptiere. Es ist mir ja auch ein Vergnügen, deine falsche Meinung zu hören.
Ja, das ist doch nett, dass du das erträgst und nicht nur erträgst, sondern akzeptierst. Mhm. Aber ungern, ne? Also du setzt dich schon auch gerne durch. So was den Musikgeschmack angeht.
Ja, das, so weit möchte ich jetzt nicht gehen. Die Hörer müssen ja am Ende entscheiden, wer recht hat.
Also heute bin ich sehr gespannt, ne? Als ich das Album gehört habe, dachte ich mir, oh, also ich habe überhaupt keine Einschätzung, ob du das jetzt gut findest, ob du das blöd findest.
Ich werde auch noch nichts sagen.
Ja, ich sage auch noch nichts. Ich finde es diesmal sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Also so quasi deine Meinung da einzuschätzen.
Ach, machst du das? Hörst du dir auch die Alben und denkst dann dabei, was würde Nico dazu sagen?
Ja, ganz genau.
Ach, ganz ich denke genau. Nie an dich, Sebastian. Nicht mal an deinem Geburtstag. Aber darf man vielleicht schon so ein bisschen teasern, dass es nach dem Januar-Treffen in Münster schon bald zu einem weiteren Treffen von diesen beiden Hosts des Podcasts kommen wird. Darf man das schon sagen? Oder darf denkst du, die Hörer sind dann aus dem Häuschen und können es kaum noch erwarten?
Ja, aber die Hörer sind ja nicht dabei.
Ja, aber sie denken, meine Güte, diese beiden genialen Menschen werden sich bald schon wieder treffen. Aber wir sagen nicht wo, wir sagen auch nicht, was der Anlass ist. Wir sagen nur, es wird ein zweites Treffen im Jahr 2025 noch geben.
Ja, so viel sei verraten.
Aber eventuell sind wir dann offiziell in der Sommerpause. Machen wir eine Sommerpause, Sebastian?
Ah, da weiß ich nicht. Also ich dachte, vielleicht machen wir auch mal, sollen wir nicht mal so eine Also wir machen ja sowieso einen Fernpodcast, weil ja mehrere hundert Kilometer zwischen uns liegen. Mhm. Aber ich würde auch gerne mal so einen Urlaubspodcast machen.
Aus dem Urlaub. Wie auf Mallorca oder wie?
Ja, ich meine, ne, wenn der Richard gerade irgendwo in Barbados ist oder keine Ahnung, wo er ist.
Bricht, meinst du jetzt?
Ja, ja, genau. Dann
nicht Wagner.
Dann macht er doch auch trotzdem seinen Podcast mit dem Markus.
Ja, aber Sebastian, möchtest du dein gesamtes Podcast-Keller-Equipment mit in den Urlaub schleppen?
Nein, das natürlich nicht. Da dachte ich mir, vielleicht müssen wir da ein bisschen improvisieren.
Sebastian, zielst du etwa darauf ab, dass du, ich weiß, dass es eine Urlaubsreise bei dir und bei deiner Familie geben wird, zielst du etwa darauf ab, dass du dich im Urlaub, vom Urlaubsort mit mir kurzschließen möchtest und eine Podcast-Episode produzieren möchtest?
Ja, ganz genau.
Aha.
Ja, das ist der Plan. Ich weiß allerdings nicht, ob dieses Ferienhaus, in dem wir sein werden, einen Keller hat. Ich glaube
es
nicht.
Es muss ja nur einen weitläufigen Park vielleicht haben. Da gibt es keine Echos.
Das ist nicht gegeben. Park, wahrscheinlich eher nicht. Ah. Ja, weiß ich nicht.
Da musst du notfalls ins Auto steigen. Fahrt ihr mit dem Auto in den Urlaub?
Nein.
Ach, auch
nein,
das
zu weit
nicht.
Weg. Zu weit weg.
Zu weit weg. Ja. Darf man schon verraten, wohin es geht? Oder soll es eine Überraschung werden? Wenn du dann sagst, der heutige Podcast kommt live aus.
Ja, genau. Wir lassen das mal noch offen. Ich weiß nämlich auch nicht, ob ob diese Airbnb-Buchung, ob das vielleicht fake ist.
Darf man das noch, Sebastian? Darf man das noch? Ich meine, die auf Mallorca, die auf Mallorca laufen Sturm. Ja,
Das war mir auch zu teuer. Deswegen ist es nicht Mallorca geworden. War mir viel, viel zu teuer. Und deswegen ist es jetzt woanders.
Aber wie findest du das? Wie schätzt du das ein, dass die Mallorquiner auf die Straße gehen und sagen, ja, hier alles voller Airbnb-Wohnungen und wir selbst können uns das gar nicht mehr leisten?
Ja, kann ich sehr gut verstehen. Mhm. Sylt hat dasselbe Problem, auch die anderen nord- und ostfriesischen Inseln haben das Problem. Mhm. In Berlin haben sie ähnliche Probleme. Überall diese Ballungsräume, die gleichzeitig auch noch Touristen-Hotspots sind, die haben alle dieses Problem. Und wenn jeder seine Wohnung nur noch über Airbnb als Ferienwohnung vermietet, was ich jetzt aus rein finanziellen Gründen auch nachvollziehen kann, wenn ich überlege, was das dann kostet, dann ist das blöd, ja.
Würdest du deine Wohnung oder deinen Podcast-Keller zur Verfügung stellen?
Ja, für 3.000 Euro die Woche, ja.
Dürften die dann auch all dein Equipment nutzen?
Nein, das würde ich natürlich vorher einschließen, weil das ist jetzt so perfekt eingestellt. Wenn mir da jetzt einer an die Knöpfe geht, nee.
Das stimmt. Das hört sich gut an.
Ja.
Aber eventuell könnte dann ein Urlauber sozusagen einen Nebenjob da jetzt anstoßen. Und dann geht er gar nicht mehr aus deinem Keller raus.
Ja, wer weiß. Ich könnte aber hier noch eine Wand einziehen.
Du würdest schon einen völlig Fremden in deinem Haus nächtigen lassen.
Nein, ich würde das ja, wenn, hätte ich ja gerne so ein abgeschlossenes Apartment, was man dann noch so vermietet, ne?
Ach so.
Aber erstens, ne, das ist ja so, gerade so in diesen Touristenregionen, das muss angemeldet werden. Die meisten Ferienwohnungen auf Sylt beispielsweise sind illegal. Ja. Die sind gar nicht angemeldet. Die werden jetzt auch alle nach und nach wieder einkassiert. habe ich neulich erst einen interessanten Bericht drüber gesehen, in Dreisat, glaube ich. Da war das genau das Thema, ne? Also Sylt hat unendlich viele schwarze, also schwarze in Anführungszeichen,
Vorsicht.
Illegale Ferienwohnungen.
Vorsicht, ach so.
Ja. Also und ja, die sind halt bei den Gemeinden nicht angemeldet und die Bebauungspläne geben das gar nicht vor, dass da Fremdvermietung oder Kurzzeitvermietung oder wie das offiziell heißt, erlaubt ist.
Finde ich sowieso ein schwieriges Thema. Fremdvermietung auf Sylt, wenn ich ans letzte Jahr denke und an diesen kleinen Fauxpas, den sich da einige erlaubt haben. Unter dem Spruch, braun werden auf Sylt. Das hat mich schon ein bisschen zum Schmunzeln gebracht. Aber letztendlich ist es so ausgegangen, Meinungsfreiheit, Sebastian. Meinungsfreiheit.
Ja, und gehört natürlich auch zur aktuellen Empörungskultur,
ja,
die sich immer mehr breit macht. Ja. Und ich habe den Eindruck, hatte ich neulich auch erst wieder ein Gespräch mit einer Kollegin, die sich wahnsinnig aufgeregt hat über die Politik, dass da auch irgendwie eine gewisse Missstimmung entsteht, wenn wenig Polemik und Empörung mit im Spiel ist. Die Leute haben ja mittlerweile schon Lust daran, sich zu empören.
Ja, man hofft schon, dass irgendetwas passiert, so wie wahrscheinlich sehr viele gehofft haben, dass Herr Merz im Oval Office genauso behandelt werden würde wie Herr Zelensky. Warst du enttäuscht, dass sie schließlich als Friedrich und Donald geschieden sind?
Naja, geduzt haben sie sich ja offenbar schon vor ihrem Treffen, weil sie vorher telefoniert haben. Oder schon mehrfach telefoniert hatten. Ich hatte gelesen, dass er irgendwie seit dem dritten Telefonat duzt man sich.
Mhm. Was schwierig im Englischen ist.
Ja, aber man spricht sich da mit Vornamen an. Ich war jetzt nicht enttäuscht. Ich fand es ein bisschen langweilig auch für Friedrich Merz, da fast 40 Minuten im Oval Office zu sitzen, mehr oder weniger als zuhörender Gast. Weil auch die ganzen Reporter fragen ja dann eher so innenpolitische Fragen. Mhm. Die haben sich für Herrn Merz überhaupt nicht interessiert. Er saß dort, hat nett gelächelt. Erinnerte mich diesmal auch wieder besonders an Mr. Burns von den Simpsons, wie er da so saß. Ja.
Mir gefiel die Kopie der Geburtsurkunde von Friedrich Trump am besten, die er dem als Geschenk gemacht hat. In einem goldenen Rahmen, ja, man fragt sich, was sagt der Bundesgerichtshof dazu, der Rechnungshof. War der goldene Rahmen noch drin oder musste er golden sein, um sich da noch ein bisschen besser zu stellen?
Ja, es sollte zum Interieur des Oval Office passen.
Ja, genau.
Was ja mittlerweile so goldig ist, dass ein anderer Bilderrahmen da überhaupt nicht mehr reinpassen würde. Ich vermute nur, dass das kein echtes Blattgold ist.
Nee.
An diesem Rahmen. Das wird einfach so komische Goldfarbe sein. Ja, und das ist schon schlecht. Und dann ist es auch noch nur eine Kopie der Geburtsurkunde.
Aber es ist doch schon schön, Sebastian, dass der Opa auch Friedrich hieß.
Ja, das ist sehr schön. Also sagen wir mal so, das ist vielleicht schön für Friedrich Merz. Aber ich hatte den Eindruck, dass Donald Trump eher so ein bisschen peinlich berührt war. Also ich sag mal so unbeeindruckt bis peinlich berührt, weil letztendlich wurde damit ja auch darauf hingewiesen, dass er selbst Migrationshintergrund hat. Und vor allen Dingen gar nicht mal so weit zurückliegenden Migrationshintergrund.
Ja.
Und wenn man dann die ganze Zeit gegen Migranten wettert, passt das nicht so ganz ins Bild. Deswegen hatte ich das Gefühl, dass das jetzt so ein bisschen daneben ging.
Ja, das stimmt. Ich habe auch in der letzten Woche mal ein bisschen intensiver darüber nachgedacht, wann endet eigentlich Migrationshintergrund? Ja, man sagt immer, das ist jemand mit Migrationshintergrund. Also angenommen, hier bei uns die türkischen Gastarbeiter, der Opa kam hierher, die Mutter oder der Vater sind in Deutschland geboren, das Enkelkind auch. Und trotzdem sagt man zu dem Enkelkind Migrationshintergrund. So, wie weit muss man zurückgehen, um zu sagen, ist ein Deutscher ohne Migrationshintergrund? 100 Jahre? 200 Jahre, 500 Jahre. Wenn wir alle aus Afrika kommen, wenn da die Wiege der Menschheit steht, haben wir alle außerhalb von Afrika Migrationshintergrund. Da würde man sagen, ach, das ist zu weit. Das geht zu weit jetzt. Deswegen frage ich mich, ab wann sagt man, ja, der ist jetzt kein Migrant mehr. Der hat keinen Migrationshintergrund mehr. Liegt es doch am Äußeren?
Ich glaube, es liegt am Äußeren, es liegt vielleicht auch am Namen.
Ja, insofern, Sebastian, müsste man doch zu allen weißen US-Amerikanern sagen, Migrationshintergrund.
Ja, natürlich.
Ja.
Ja, absolut.
Was regt man sich denn da so auf?
Ich verstehe es auch nicht.
Es geht immer nur auf die Schwarzen.
Ja, auf die Schwarzen, auf die Hispanics und so weiter. Ja, keine Ahnung. Ich meine, ne, meine Oma kommt oder kam aus Thüringen. Mein Opa kam aus Pommern. Der andere Opa kam aus Niedersachsen. Die sind ja auch alle wie verrückt migriert. Dann war da auch irgendwann mal eine italienische Ur-Ur-Großmutter mit im Spiel.
Das ist auch
unklar,
interessant,
wo die
Sebastian.
Überhaupt herkam.
Du sagst jetzt Pommern oder Schlesien oder Niedersachsen. Offensichtlich spielt auch die zurückgelegte Strecke, die zählt dann auch, ne? Also es reicht nicht, wenn ich sage, ich migriere jetzt ins 7 Kilometer entfernt liegende Bad Cannstatt oder so. Das reicht nicht. Man muss schon tausende Kilometer zurücklegen. Das ist also wirklich ein ganz schwammiger Begriff.
Ja,
Migration,
du musst natürlich schon, du brauchst Grenzüberschreitungen. Ohne Grenzüberschreitungen funktioniert es nicht.
Was heißt denn das? Also damals, als Deutschland noch ein Flickenteppich war, war es ja leichter, Grenzen zu überschreiten. Ja,
ja.
Von einem
ja.
Herzogtum ins andere war man dann schon Migrant.
Ja.
Würde man dann
ja,
sagen, wenn man dann von meinetwegen von Westfalen nach Hessen gegangen ist, würde man dann sagen, oh, das ist einer mit Migrationshintergrund.
Ja, ich glaube schon. Also
weil der auch anders gesprochen hat.
Der hat anders gesprochen. Es gab ja auch noch keine deutsche Identität in dem Sinne. Man fühlte sich mehr als Hesse, mehr als Westfale, mehr als Bayer, mehr als Sachse. Ja.
Also gab es das damals auch nur im etwas kleineren Maßstab.
Ja, natürlich.
Ja, und dank der Globalisierung haben wir größere Maßstäbe. Hab übrigens neulich erst gelesen, dass Reinhard Koselleck das Wort Globalisierung eingedeutscht hätte. Er hat immer von Verkugelung gesprochen.
Okay.
Klingt irgendwie putzig, aber ich meine, das trifft's ja. Verkugelung.
Ja. Aber ist Globus, also ist nicht deutsch genug der Begriff Globus?
Nee, es ist vielleicht mal was anderes. Verkugelung.
Ich glaube, er wollte nur auffallen damit.
Ja. Und er
brauchte so ein kleines Alleinstellungsmerkmal.
Ja, es ist ihm gelungen. Er ist in unserem Podcast aufgetaucht. Was eigentlich auch auftauchen müsste, Sebastian, ist, ich habe gehört und ich habe auch gesehen, du hast einen ganz interessanten Ausflug gemacht. Du bist jetzt nicht migriert mit der Familie, aber du bist schon über die Ländergrenze, die Bundeslandgrenze gefahren und warst im Technikmuseum in Speyer.
Ja, das ist richtig.
Wie kam es dazu und wie war es?
Wir haben mal allen Mut zusammengenommen, haben den Rhein überquert und sind in Rheinland-Pfalz mal fündig geworden im Technikmuseum in Speyer. Und das ist ganz toll, weil es gibt dann da auch noch einen musikhistorischen Hintergrund, auf den ich gleich komme.
Okay.
Wobei sogar in mehrfacher Hinsicht. Also man hat irgendwie einen Zeitvertreib gesucht und wo fahren wir jetzt hin? Wo können wir hinfahren, damit wir nicht ins Schwimmbad müssen? Das war eigentlich der Ausgangspunkt der Diskussion. Man einigte sich auf das Technikmuseum in Speyer und ganz toll, ganz toll, ja. Man sieht erstmal wahnsinnig viele Flugzeuge, die man dann auch begehen kann, von einem Jumbojet, von einer Boeing 747 bis hin zu einer kleinen Cessna oder irgendeinem kleinen russischen Helikopter. Die sind alle aufgebockt auf so großen Stahlstelzen. Sogar der Jumbojet, also der ist auf, weiß ich nicht, meterhohen Stelzen, ist der so aufgebockt und dann auch so leicht schräg, damit er sozusagen aussieht, als würde er sich im Flug befinden.
Mhm. Ja, da habe ich das Foto gesehen, das du mir geschickt hast, wo die Chefin drauf war. Und da habe ich mir so gedacht, man müsste jetzt nur noch im Hintergrund in Majuskeln Top Gun schreiben. Das war so ein Top Gun-Poster-Motiv.
Ja. Ja. So kamen wir uns auch ein bisschen vor. Man kann sich da auch in große Triebwerke reinstellen, ja.
Mhm.
Ganz wunderbar. Es gibt auch Kampfjets, passend zu Top Gun. alles dort anzusehen.
Hatte Renk auch irgendeinen kleinen Raum?
Nein. Aber auf dem Parkplatz des Museums stand schon ein ausgebustelter, so ein Militär-Airbus, so ein Transportding. Wie heißen die noch? M-irgendwas. Nee, nicht Airbus. Ja, doch, Airbus. Von Airbus, so ein Bundeswehr-Transportflieger.
Ich war jetzt leider nicht bei der Luftwaffe, ich war ja beim Transportbataillon.
Ja.
Deswegen.
Also steht da schon bereit, ist jetzt, ist noch nicht aufbereitet, ist da aber quasi schon irgendwie zurechtgestellt, ja, und wird dann irgendwann in diese Ausstellung aufgenommen.
Ja. Aber das muss ein riesiges Areal sein.
Es ist ein riesiges Gelände, genau. Mhm. Es ist wirklich riesig. Und dann kannst du wirklich so über Gerüste kannst du in diese Flugzeuge auch reingehen. Diese Boeing 747 zum Beispiel stammt so aus den 70er Jahren und ist dann auch noch so ein bisschen im 70er Jahre Charme eingerichtet. Da sind dann da auch so Puppen, die in Stewardess-Uniform dort zu sehen sind.
Ist das in etwa so ein Modell, was Donald Trump als Geschenk bekommen hat?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass er ein etwas moderneres Exemplar bekommt.
Aha.
So, jetzt aber, worauf ich hinaus will. Dadurch, dass die jetzt auf diesen Stelzen stehen und so schief angerichtet sind, damit sie so eine gewisse fliegerische Dynamik haben, ist das so unangenehm, da durchzulaufen. Es wird einem regelrecht schlecht da drin.
Ach.
Weil man hat die ganze Zeit halt diese optische Täuschung. Du bewegst dich durch einen schiefen Raum. Damit werden deine Sinnesorgane kommen damit nicht zurecht. Weil du die Bewegung eigentlich nicht mitmachst. Wenn du im Flieger sitzt und der Flieger macht eine Kurve, dann bewegst du dich ja quasi mit. Aber da du ja quasi so gerade in das Flugzeug läufst und dann alles krumm und schief ist und du über so eine schiefe Ebene läufst, ist das für den Gleichgewichtssinn und für die Motorik unangenehm.
Könnte man also sagen, darin würde man den Zweifler überzeugen können, dass die Erde eine Kugel ist?
Nee, ich glaube, damit hat das nichts zu tun.
Aber Sebastian, geh doch mal raus in die Prärie.
Ja, aber das hat damit jetzt nichts zu tun. Ist auch egal. Auf jeden Fall lohnt es sich, da mal hinzufahren. Und man sieht auch noch viele tolle andere Sachen. In der Halle sieht man auch alte Autos, so Oldtimer. Man sieht wunderbare so Automatikorgeln. Ganz toll, die man dann für 2 Euro extra auch noch anmachen kann. Also dann musst du überall entweder eine Münze einwerfen oder natürlich mittlerweile einfach dein Handy dran halten und per Wallet bezahlen geht auch.
Wow.
Ja. Und dann...
Also Technikmuseum ist wirklich ganzheitlich, von der großen Boeing bis zum kleinen iPod oder so. Alles, was mit Technik zu tun hat, findet man dort.
Ja, Telefone weiß ich jetzt nicht. Es gibt allerdings auch 2 Standorte. Es gibt einmal Speyer und dann haben die einen zweiten Standort in Sinsheim. In Sinsheim.
Ah, ja.
Und die haben unterschiedliche Schwerpunkte. Und in Speyer sind es vor allen Dingen Flugzeuge. Dann haben die eine große Raumfahrthalle. Da sieht man Module der ISS. Man sieht eine Nachbildung der Mondlandefähre von Apollo 11. Man sieht eine Soyuz-Kapsel und so weiter. Also relativ viel Weltraumzeugs. Und man sieht auch Schiffe.
Ah ja.
Also man kann ein Schiff besichtigen von so einem Seenotrettungskreuzer.
Mhm.
Von der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger.
Ist das jetzt so ein Schiff, auf dem Greta Thunberg gerade Richtung Israel unterwegs ist?
Ist sie nicht auf so einem Segelschiff unterwegs?
Ach so, dann ist es ein Segelschiff. Natürlich, ist auch klimafreundlicher.
Das war schon so ein richtig klassischer Seenotrettungskreuzer.
Ja.
Relativ groß und ich fand, der sah auch noch gut aus. Ich habe mich gefragt, warum sie den nicht mehr benutzen.
Aber wenn ich das jetzt so höre, Luftfahrt, also da sind Flugzeuge zu sehen, Raumfahrt, ja, alles was mit Mond und Weltall zu tun hat, jetzt Schiffe kommen noch hinzu und das Ganze, wenn ich die Fotos richtig interpretiere, in Sichtweite zum Dom.
Ja, man sieht natürlich das romanische Highlight Deutschlands, man sieht den Speyerer Dom und ich habe ihn auch schon vor einigen Jahren mal besichtigt. Das wollte ich den Kindern jetzt nicht antun und wir hatten auch gar keine Zeit mehr am Ende. Also der Tag war dann eigentlich auch schon zu Ende. Und man sieht von der Boeing 747 aus wunderbar den Speyerer Dom.
Ja.
Auch mal eine Reise wert. Wer da mal reingehen möchte, kann das vielleicht sogar mit einem Besuch im Technikmuseum verbinden.
Und der Eintritt wäre wahrscheinlich günstiger als beim Technikmuseum.
Ja, der Eintritt.
Oh nein, warum verziehst du jetzt so die Augen, Sebastian?
Teuer.
Warum wird dir auf einmal so schlecht?
Es ist teuer.
Hast du deshalb die Renk-Aktien aufgestockt?
Mit 5 Personen.
Mhm.
Und davon musste eine Person aufgrund des jungen Alters nichts zahlen.
Also du?
Ja, genau. Die haben sich sofort gedacht, oh junger Mann, die sind so jung. Gehen Sie direkt durch. Es gibt übrigens auch ein IMAX-Kino dort. Da muss man aber extra zahlen. Haben wir nicht gemacht. So, auf jeden Fall für den Ausstellungsbereich, kannst dann aber auch überall rein, habe ich jetzt für 2 Erwachsene und 2 Kinder, ein Kind war frei, also das dritte Kind, ich glaube 82 Euro.
Heide Witzka nochmal! 82 ja. Euro und dann für die Orgelvorführung nochmal ein Zweier.
Nochmal ein Zweier.
Und man hatte und noch dann, nichts gegessen, noch nichts getrunken.
Man hatte noch nichts gegessen.
Oh,
dann gab es
dann
natürlich auch strategisch günstig auf der Freifläche unter den Flugzeugen so kleine Autoscooter. Ich glaube, allein da haben wir 10 Euro gelassen. Und so andere, so kleinere Fahrgeschäfte. Ja, also ich würde mal sagen, dieser Aufenthalt im Technikmuseum hat inklusive der Mittags-Pommes-Portion so um die 120 Euro gekostet.
Ja, Sebastian, gut, dass du Renk-Aktien besitzt.
Ja, die schwächeln heute so ein bisschen. Ich kann ja gerade noch mal gucken, wie gerade der Kurs ist.
Ja.
Aber es läuft gut. Ja, im Schnitt läuft es sehr gut. Ich habe mich gestern so ein bisschen geärgert, dass ich nicht Tesla-Aktien gekauft habe. Die sind nämlich gestern aufgrund des Streits zwischen Elon Musk und Donald Trump um fast 15% eingebrochen.
Tja.
Heute sind sie wieder um 6% gestiegen. Das sind immer so Sachen. Also wer Daytrading betreiben möchte, dem empfehle ich Tesla-Aktien. So, und Renk heute minus 6%. Was ist denn da los?
Oh nein!
Ja.
Du willst doch noch in den Urlaub fahren.
Ist aber Jammern auf hohem Niveau.
Ja.
Also, ja. So, ich wollte aber noch auf ein musikhistorisches Highlight sprechen kommen.
Bitte.
Im Technikmuseum. So, jetzt halte dich fest. Ich war auf einem der berühmtesten Hausboote Deutschlands. Wie viele Hausboote kennst du?
Eins. Und zwar von David Gilmour. Das liegt aber in so einem Seitenarm der Themse.
Ich sagte Hausboote Deutschlands.
Dann keins.
Du kennst gar keins. Ja, ich kannte eigentlich auch immer nur eins. Und genau dieses steht mittlerweile im Technikmuseum. Und zwar, alle Fans der Kelly Family werden sofort nach Speyer fahren, um dort die Sean O'Kelly zu besichtigen. Das Hausboot der Kelly Family, wo sie einige Zeit im Kölner Rheinhafen gewohnt haben. Das ist mittlerweile im Technikmuseum Speyer. Man kann das auch betreten. Man kann zumindest so über Deck laufen. Und da kann man sich mal so ein bisschen wie ein Kelly fühlen.
Kommen die nicht aus Irland?
Ja, wo kommen die eigentlich her? Das ist auch interessant.
Die haben auch einen Migrationshintergrund?
Die haben einen Migrationshintergrund. Der Vater war amerikanischer Ire. Die Mutter, weiß ich gar nicht genau, war die auch Amerikanerin? Also es sind auf jeden Fall Amerikaner mit irischen Wurzeln. Die Kinder sind teilweise in Irland geboren, teilweise in Spanien, teilweise in Deutschland, weil die ja ständig unterwegs waren. Und deswegen weiß ich gar nicht so genau, welche Staatsbürgerschaften die mittlerweile alle so gesammelt haben.
Also du sagst es gerade, Staatsbürgerschaft. Scheinbar ist bei dem Begriff Migrationshintergrund auch die Staatsangehörigkeit wichtig oder vielleicht sogar ganz prominent. Ja, da zählt es nicht, du kommst aus Asien, aus Afrika, aus Nordamerika. Nein, es muss genau sein, irgendwie Türkei, Libanon oder so. Da wird man schon auf die Staaten dann geprägt.
Ja, und das ist ja interessant. Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Staatsangehörigkeitsrechtssysteme.
Mhm.
In Amerika ist es ja so, da es ohnehin ein klassisches Einwanderungsland ist und eigentlich alle, bis auf eine kleine Minderheit, Migrationshintergrund haben, ist es ja so, alle sind Amerikaner und sobald du auf amerikanischem Boden geboren wirst, bekommst du die amerikanische Staatsbürgerschaft.
Ja.
Möchte Donald Trump gerne abschaffen, aber momentan ist es noch so.
Mhm.
In Deutschland ist es mittlerweile auch fast so, aber die Staatsangehörigkeit der Eltern spielt da noch eine sehr, sehr große Rolle. Es gilt hier eigentlich immer noch das Blutrecht.
Mhm.
Es waren oder gelten deine Eltern als Deutsche und besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft, sind auch die Kinder automatisch Deutsche. Egal, wo sie dann auch geboren sind.
Mhm. Ja. Darf man das noch sagen, Blutrecht?
Ja, ist ja leider so. Das war übrigens die Grundlage, weshalb nach Zusammenbruch der Sowjetunion viele Russlanddeutsche nach Deutschland gekommen sind. Sie sind sozusagen remigriert, mhm, weil vor 300 Jahren irgendein deutscher Vorfahre mal nach Russland ausgewandert war.
Hab jetzt noch gelesen einen Aufsatz von Harald Weinrich, Linguistik der Lüge. Da hat er die Beispiele, Wörter an sich lügen nicht, Wörter können nur lügen in einem Satzzusammenhang. Und dann nennt er das Beispiel Blut, völlig neutral, wie jedes andere Wort auch, Boden, auch völlig neutral, aber in der Verbindung Blut und Boden, heieiei, da kommt schon die große Lüge drin vor.
Ja, das stimmt, klar. Es zählt immer der Kontext.
Der Kontext zählt, so wie bei unseren Alben, Sebastian. Und was haben wir beim heutigen Album nicht alles an Kontext? Das wirst du bestimmt gleich alles liefern. Kriegst du jetzt eine schöne Überleitung in dieses theatralische, kabarettartige, dramatische Album, das wir für heute gehört haben? Oder hattest du eine bessere Überleitung?
Nein, ich hatte gehofft, dass du eine gute Überleitung hast, weil mir fiel auch wirklich diesmal nicht so viel dazu ein.
Mhm.
Es ging aber auch schon damit los. Also ich hatte so meine Missverständnisse mit diesem Album.
Ja.
Weil erstmal habe ich die Interpretin, mhm, die dort zu hören ist, mhm, habe ich erstmal verwechselt. Ich dachte, ja, die kenne ich doch, ne? Ja, kenne ich. Ne? Dachte ich, ja, ist doch klar. So, und dann habe ich die aber komplett verwechselt. Ich hörte das erste Lied und dachte, nee, das ist die doch gar nicht. Die klingt ja auf einmal so komisch, so ganz anders. War ich da schon mal völlig auf der falschen Fährte. Ich dachte, wir würden etwas hören von Annette Humpe. Also, wobei ich dachte, also nein, ich habe halt Annette Humpe mit der Interpretin verwechselt, die wir eigentlich gehört haben. So, heißt sie überhaupt Annette? Ich muss gerade selber nochmal gucken. Ah ja, ich bin auch heute relativ schlecht vorbereitet, muss ich gestehen. Aber sollen wir jetzt mal sagen, um wen es geht?
Ich schlage vor, du sagst es, nicht wir.
Ja, gerne, weil vielleicht so viel sei gesagt als kleiner Tipp. Hm. Sie trägt denselben Vornamen wie meine Schwiegermutter. Und
war ein fantastischer Tipp, Sebastian.
Mir fällt jetzt keine Überleitung zum Nachnamen ein, ist auch egal. Also wir haben ein Album gehört von der berühmt-berüchtigten deutschen Sängerin, Chanson-Sängerin vom deutschen internationalen Musical-Star Ute Lemper. Wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht aus Cats, aus Chicago, aus anderen international bekannten Musicals, unterwegs am Broadway, in London, am West End und teilweise auch in Deutschland auf Tournee. Bitte sehr, Nico meldet sich. Nico möchte was sagen.
Nein, ich hab einfach nur, weil du gesagt hast, wer kennt sie nicht aus, und dann hast du irgendwelche Wörter reingeworfen.
Ach, kanntest du sie wirklich nicht?
Ich kannte den Namen Ute Lemper, aber ich wusste nicht, ist das eine Schauspielerin, ist das eine Autorin, ist das eine Kabarettistin, ist das eine Sängerin? Offensichtlich scheint sie ja alles zu verkörpern. Und als ich dann rausgefunden habe, dass Ute Lemper 1963 in Münster geboren ist, hat mich der Schlag getroffen, weil ich auch noch nie in der Gegend Münsters gewesen bin, wo sie offensichtlich, wo ihr Elternhaus steht. Irgendwo im Mauritzviertel, glaube ich. Ist das richtig?
Ich glaube eher im Kreuzviertel.
Ach, im Kreuzviertel, ja.
Ja, im Kreuzviertel,
also
genau.
Auch da, und das Album, also Ute Lemper, 63 geboren, und das Album Punishing Kiss, das wir heute besprechen wollen, mehr oder weniger, ist erschienen im Jahr 2000. Es umfasst 12 Songs, die insgesamt 57 Minuten laufen. War schon wieder eine Herausforderung für dich, Sebastian, 57 Minuten. Ja. Aber, und das muss ich jetzt auch mal betonen, weil du es in der letzten Episode so kritisiert hast, es ist doch jetzt mal etwas atmosphärisch völlig anderes, als, oder auch stilistisch, als diese Rock- und Indie- und Lo-Fi-Alben der letzten Episoden. Es ist quasi wie ein künstlerischer Urlaubsort. Es müsste dir doch wunderbar gefallen haben, dieses Album.
Es war in der Tat eine sehr große Abwechslung.
Mhm.
Also erstmal im Vergleich zu den Alben, die wir bisher gehört haben, würde ich sagen, haben wir so ein Album bisher noch nicht gehört.
Ja.
Und hat mich auch gefreut, dass wir hier mal eine deutsche Künstlerin hören.
Auch wenn sie auf Englisch singt?
Sie singt auf Englisch, ja. Aber dass man auch deutsche Künstler von so einem, also die so einen internationalen guten Ruf genießen, hat man nicht so oft. Ja, das Album ist, wie ist es eigentlich? Es ist eine Mischung, eine sehr abwechslungsreiche Mischung von klassischen Chansons, die aber schon ein modernes Gewand bekommen haben. Ja, da sind dann auch so durchaus manchmal auch kleine Pop-Einflüsse drin. Es ist Jazz drin. Es ist auch ein bisschen, es hört sich schon so ein bisschen musicalhaft an.
Mhm.
Gut, ich meine, teilweise sind ja sogar im Grunde genommen Musical-Songs drin. Ne? Also was singt sie?
Ja, also wie ich das verstanden habe, ist dieses Album eine Sammlung von zeitgenössischen Chansons oder Kunstliedern. Ich bin da jetzt gar nicht so bewandert, was diese Begriffe eigentlich genau sagen, die speziell für Ute Lemper geschrieben worden sind. Von anderen Musikern. Elvis Costello, Nick Cave, Tom Waits, den wir schon besprochen haben, Scott Walker. Das sind alles Musiker, die gesagt haben, für die Ute, da schreiben wir jetzt mal was. Und dann hat die Ute das interpretiert.
Ja, gut, aber da sind auch so Klassiker dabei, ne? Lied Nummer 4 aus der Drei-Groschen-Oper, die Tango-Ballade, ja, geschrieben von Kurt Weill. Drei-Groschen-Oper ist irgendwie aus den 20er Jahren, glaube ich, ne? Also schon 30er? Älter.
Hm.
Ja, Ende 20, Anfang 30er Jahre.
Ach, Philipp Glass war auch noch dabei.
Das singt sie da auch.
Ja.
Und es ist ja wirklich so eine Mischung. Ja. Sie nimmt uns mit quasi auf eine Reise dieser Art von Musik, dieser doch sehr künstlerisch anmutenden Musik.
Ja, und man muss sagen, das sind alles Stücke, die von Männern geschrieben wurden und die jetzt Ute Lemper als Frau interpretiert. Das scheint wohl hier so mit weibliche Stimme, weibliche Stärke, Erotik, Macht und Rache und so. Das scheint hier das gesamte Album zu durchziehen. Sebastian.
Deswegen vielleicht auch der Titel, ne? Wir haben den Titel noch gar nicht verraten.
Punishing Kiss, ja.
Ja, genau.
Ehe wir unsere Hörer noch länger auf die Folter spannen, starte doch bitte mit deinem ersten Favoriten. Du warst, und ich habe ja eben unsere aktuelle Episode gehört, ich habe dich in der letzten Episode so ein bisschen überrumpelt, weil ich gleich 5 Favoriten rausgehauen hatte und du keinen einzigen. Und du musstest einen Favoriten nach dem nächsten ertragen und ihn dir anhören. Und deshalb wenden wir jetzt das Blatt mal. Fang an mit deinem Favoriten.
Ja, ich gehe mal der Reihe nach, ja. Also ich fange jetzt nicht mit meinem Top-Favoriten an.
Oh, es gibt einen Top-Favoriten.
Ja, vielleicht generell nochmal so zur Einordnung. Dieses Album, das muss man schon, finde ich, sehr bewusst hören. Das ist jetzt, da muss man sich auch schon, finde ich, so ein bisschen drauf einlassen, weil es ist für meinen Geschmack auch teilweise zu theatralisch.
Mhm.
Also das ist dann schon sehr getragen und sehr Also so, wenn man das jetzt auf der Bühne sieht, so als Darbietung, als Musical, ne, da passt das gut hin. So von der Platte finde ich das nicht so schön dann, wenn das so dick aufgetragen ist. Aber wenn man sich mal drauf einlässt, sind sehr schöne Titel dabei. Und mein erster Favorit ist der Song Nummer 2, The Case Continues.
The Case Continues, geschrieben von Neil Hannon und Joby Talbot.
So, weißt du, was mir daran besonders gut gefallen hat?
Was denn?
So vom Klang her, ne, von der Klangfarbe her und auch von den Instrumenten. Ich meine, man hört da auch wieder so ein bisschen Harfe raus. Hatte ja irgendwann auch schon mal in einer Episode erwähnt, dass ich Harfe ja eigentlich ganz gut finde.
Mhm.
Und ich finde, das hat so was leicht Mittelalterliches. So ein bisschen, wie so, das ist so eine Mischung aus Renaissance-Musik und Jazz.
Ah ja. The final cut went deep down to the very sinew. The chase continues.
So, jetzt darfst du mal einen Favoriten verraten.
Ich habe keinen, Sebastian.
Du hast keinen?
Nein.
Dachte ich mir, das. Siehste, ich habe auch überlegt. Also entweder findet er dieses Album komplett scheiße oder er findet es sensationell und abwechslungsreich und oh, hier, kein Lied wie das andere.
Du weißt, dass ich das alles rausschneiden könnte, Sebastian, aber ich lasse es drin, weil ich, Zitat Reich Ranitzky, ich habe Ihre Äußerung mit großem Vergnügen gelesen und wir werden sie gern mit Vergnügen publizieren. Zitat Ende. Aber du vergisst noch eine dritte Möglichkeit, Sebastian. Neben meiner abgrundtiefen Ablehnung und meiner jubelnden Zustimmung gibt es noch eine, sagen wir mal, eine gewisse Indifferenz, die ich diesem Album gegenüber einnehme. Und zwar, ich konnte mit dem Album überhaupt nichts anfangen, weil es mich überhaupt nicht angesprochen hat. Ich wusste nicht, was genau ist das für Musik und muss man sie nicht irgendwie in einem großen Kabarett-Theatersaal dann auch noch mit, weiß ich nicht, mit so Hintergrundtänzern und wie man das in so einem Moulin Rouge vielleicht sich vorstellen könnte. Ja. Und Ute Lemper steht dann da an so einem, oder sitzt auf einem Barhocker und singt das dann. Dann funktioniert das. Aber so, ich würde da nicht hingehen. Das ist nicht meine Musik, aber weder sage ich ganz schlecht oder ich sage wunderbar. Es ist, ja, ich habe es durchgehört und das reicht für mich.
Ja, aber also da will ich mal wohlwollend sagen, ich kann das nachvollziehen. Ne? Mhm. Dieses Theatralische, da fehlt die Bühne. Wenn man das jetzt nur über Kopfhörer hört, man sieht nichts dazu, das ist, finde ich, dann teilweise auch fast ein bisschen anstrengend zu hören. Da fehlt das Drumherum.
Ja, und sie ist ja so eine in der Tradition einer Marlene Dietrich oder Edith Piaf stehende, auch eine so eine, wenn sie da Kurt Weill interpretiert, dann ist sie auch eine politische Sängerin. Und das gefällt mir, diese ganzen Kunstlieder, Theater, Chanson, Popkultur, diese ganze Vermischung auf diesem Album. Ach, nein. Deswegen, Sebastian, ich wusste, dass du da einige Favoriten rausziehen würdest. Und deshalb kommen wir doch zu deinem zweiten Favoriten.
Mein zweiter Favorit, den mag ich eigentlich nur wegen der Gitarre, die man da hört. Das ist Lied Nummer 5, Couldn't You Keep That to Yourself?
Von Elvis Costello. Couldn't you keep that to yourself? You cry for my
forgiveness. You say it sets you free. So, und dann schieße ich noch zwei Favoriten direkt hinterher.
Meine Güte, hat er vier Favoriten. Das ist ja, sind wir hier bei Pavement
was
oder
heißt
was?
Favoriten? Das ist jetzt nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie auf meiner Playlist landet, ja, aber wenn ich jetzt diese Platte höre, würde ich sagen, das sind die, die mir am besten gefallen haben.
Ach, das ist interessant. Eva, da können wir kurz einhaken. Songs, die ich hier als Favorit markiere, landen automatisch auf einer sozusagen ganzheitlichen Playlist bei mir, benannt habe mit Heterophonie. Also, das sind die unterschiedlichen, diversen Klänge, die mir so gefallen, da sammle ich alles. Von den Beatles zu Bach, eventuell auch Ute Lemper, die ist jetzt nicht dabei, also jedenfalls nicht mit diesem Album. Pavement ist dabei. Alles, was ich favorisiere, weil wenn ich es favorisiere, möchte ich es gerne auch auf einer Playlist haben. Bei dir ist das nicht der Fall.
Nein, also sehr selten. Also das muss dann schon wirklich ein hammermäßiger Favorit sein.
Boah, dann ist also und sozusagen da muss ich deine sagen, Playlist nur auf 10 Titeln bestehend.
Also ja, da haben es jetzt noch nicht so viele Lieder von den letzten 40 Alben, die wir gehört haben, haben das noch nicht geschafft.
Aber du hast doch Playlists außerhalb unseres Podcast-Projekts. Von den Alben und Künstlern, die du gut findest.
Ja, aber ich pflege die auch nicht so gut. Nein. Also, ja.
Muss auch nicht sein. Der dritte
manchmal
Favorit, Sebastian.
So.
Der dritte.
Ja, okay, der dritte Favorit. Also, dann ist es so, dann wird es auf einmal so ein bisschen französisch. Also, das geht schon los mit Lied Nummer 10. Purple Avenue. Da singt sie zwar nach wie vor Englisch, aber ich finde so vom Klang her, könnte auch irgendwie in Paris spielen. Ja, ist schon so ein bisschen französisch angehaucht.
Und es ist von Tom Waits.
My slow down purple avenues, too much around.
Ja, und da dachte ich, okay, das ist jetzt aber irgendwie so ein bisschen französisch. Und dann,
ja,
oh, warte, jetzt muss ich aber gerade selber nochmal rein und vielleicht vertue ich mich gerade auch. Warte mal. Muss gerade nochmal hören. Ja, genau. So, also Lied Nummer 10. Und dann Lied Nummer 11. You were meant for me.
Meant. You were meant for me?
Ah, meant, ja. You were meant for me. Da singt sie zu Beginn Französisch.
Hatte ich das irgendwie abgestoßen oder überrascht oder beglückt?
Nein, ich habe mich gefragt, warum singt sie jetzt Französisch? Der Sound klingt überhaupt nicht mehr Französisch. Also das ist dieses Chanson-mäßige. Ja, schon noch Chanson, aber nicht so dieses klassisch Französische.
Mhm.
Das war für mich eher Lied 10, wo sie Englisch singt.
Ja.
Dann singt sie Französisch und dann kommt irgendwie so ein immer dramatisch werdender Sound.
Mhm.
Ja, auch ganz okay. Kann man sich mal anhören.
You were meant for me. Even though it's
ich glaube, sie hat auch auf Jiddisch mal gesungen. Jiddisch, Englisch, Deutsch, Französisch. Wunderbar.
Warum auch nicht?
Ja.
Ich habe mir dann auch noch mal ein paar YouTube-Clips angeguckt.
Ja, natürlich. Die kann bestimmt auch wunderbar tanzen.
Na, aber ja, es gibt halt, du kannst einer ihrer ersten Musical-Auftritte dir dort angucken, von 1984, so einem Mitschnitt aus Cats, wo sie, glaube ich, sogar eher eine Nebenrolle hat. Da singt sie dann in ganz schlechter Bildqualität, ne? Also
VHS
man kann
noch.
Eigentlich kaum was erkennen.
Ja.
Man kann wirklich kaum was erkennen. Und das kann man sehen, aber da passiert halt auch was, ne? Ich habe einen Auftritt von Chicago gesehen, wo sie da auch in so einer Tanzkombo singt. Ich finde, da passt das dann rein.
Darf ich kurz reinhaken? Ja. Chicago, damit ist jetzt nicht die Stadt gemeint. Das scheint offensichtlich auch irgend sowas Oper.
Nein, das Musical Chicago. Wer kennt das nicht?
Ich.
All That's Jazz, ein ganz berühmtes Lied aus dem Musical Chicago.
Da bist du, Sebastian.
Mittlerweile auch als Verfilmung verfügbar. Vor einigen Jahren wurde das verfilmt. Und jetzt lass mich überlegen, wer hat da mitgesungen? Ich glaube, Richard Gere. Hier, wie heißt nochmal die Frau von Michael Douglas?
Ach, Frau Douglas?
Komm, sag's schon.
Catherine Zeta-Jones?
Hm. Ja. Kennst dich doch aus. Ich glaube, die spielt damit. Also so ne, in so einem Musical-Setup kann man sich das ganz gut anhören.
Deswegen, ich wusste, dass du als großer Musical-Fan dich da total auskennst. Ich kenne Cats tatsächlich nur aus der Schäber-Werbung. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich weiß nur, dass die ich glaube, in Bochum auf Rollschuhen rumfahren. Ist das Cats?
Nein.
Nicht?
Das ist doch nicht Cats.
Ich war,
Cats auf Rollschuhen?
Ich habe keine Ahnung.
Können wir auch mal ausprobieren.
Ich habe keine Ahnung, Sebastian.
Also,
wahrscheinlich hat Ute Lemper da als Oberkatze
also,
auch
mal mitgemacht. Also da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen aufräumen in der Populärkultur des Musicals.
Oh, habe ich hier Fake News verbreitet?
Absolut
tut mir
Fake
leid.
News. Also in Bochum sind nicht die Cats unterwegs, sondern der Starlight Express,
der dort
auf Rollschuhen unterwegs
ist. Wer kennt die nicht?
Und Cats war übrigens mein allererstes Musical, was ich gesehen habe, so als Kind.
Oh Gott.
Da bin ich dann mit meinen Eltern im Musical gewesen. Da habe ich in Hamburg war das.
Ah ja.
Da haben wir Cats gesehen.
Hamburg ist aber jetzt die Stadt gemeint und nicht das Musical.
Nein.
Ich frage sicherheitshalber.
Es reiht sich dann ein in diese 80er, 90er Jahre Musicals von Andrew Lloyd Webber, Phantom der Oper.
Ach,
und
das gibt's ja auch.
Und
ja.
so weiter. Ja. So, was ich aber jetzt sagen wollte. Jetzt dachte ich mir, okay, so alt ist sie ja noch gar nicht. Sie ist bestimmt noch unterwegs, die Ute Lemper.
Mhm.
Und dann dachte ich mir, die hat bestimmt auch eine eigene Homepage. Und natürlich, ne, utelemper.com, da findest du alles. Und da findest du ihre neue Single. Die ist im Dezember 2024 erschienen. I Wanna Live My Dreams and Not My Fears. Das sieht so gar nicht schlecht, habe ich mir angehört. Finde ich viel besser als das Album, was wir heute gehört haben.
Na gut, also es ist ja jetzt auch schon ein Vierteljahrhundert alt, Sebastian.
Ja, genau. Also wenn Ute Lemper, dann vielleicht auch das neue Lied. Und du wirst überrascht sein.
Schreibt sie auch eigene Songs oder interpretiert sie nur?
Nein, sie schreibt aber eigene Bücher.
Oh.
Du kannst nämlich auch ihre Autobiografie dort sehen, also Werbung dafür. Mhm. Ja, ein Spiegel-Bestseller. Ute Lemper, die Zeitreisende zwischen gestern und morgen.
Sind wir das nicht alle?
Als Spiegel-Hardcover erhältlich.
Mhm.
Erschienen am 26. Mai 2023. So, und da wird natürlich sonst noch sehr viel Werbung gemacht und dann ist sie auch noch Time-Traveler.
Wo du jetzt gerade schon
so
auf der Seite von Ute Lemper bist, verkauft sie vielleicht auch Marmelade?
Du, ich war noch gar nicht mehr auf der Homepage. Da gucken wir gleich nochmal nach, ob die endlich wieder verfügbar ist. Aber ich wollte noch sagen, für die ganzen Ute Lemper-Fans unter uns.
Die sich jetzt kringelig gelacht haben oder Zornesfalten bekommen haben, aufgrund der Sachen, die ich gerade geäußert habe. Es tut mir leid, ich wollte niemanden verletzen.
Zur Entschädigung mache ich jetzt noch ein bisschen Werbung. Ja,
bitte.
Also, wer Ute Lemper live sehen möchte, hat die Chance. Gar nicht mehr so lang hin. Und zwar...
Aber du musst im Hinterkopf haben, die Sendung geht erst in 14 Tagen raus.
Ja, in 14 Tagen, das wäre ja dann, was haben wir dann? Heute ist der 6. Juni, das wäre der 30. Okay.
Der 20. Sebastian.
Du hast recht. Ah, okay. Ich gehe ein bisschen in die Zukunft, ja.
Bitte.
Also, ihr müsst ganz schnell sein. Vielleicht gibt es noch Restkarten an der Abendkasse. Ja, also am 28. und 29. Juni ist sie in Semmering zu sehen.
Ist sie auch in Münster mal wieder. Hab gelesen, sie wollte da als Abiturientin sofort weg aus diesem kleinen, miefigen Dorf.
Oh, ja. Das ist doch so schön. Ja. Gut, also wem Österreich zu weit ist und es vielleicht hier doch eher in Deutschland versuchen möchte, dem empfehle ich den 5. Juli in Mannheim. Dann geht's aber weiter. Dann ist sie in Sanremo. Dann ist sie in Bautzen, in Mülheim an der Ruhr, in Wien, in Venedig, in Chiasso, in Berlin, in Neunkirchen, in Paris, in Wien und jetzt sind wir schon im nächsten Jahr. Also sie ist da gerade offenbar auf Europatournee. Sie lebt übrigens in New York.
Ist sie auf dem Albumcover auch auf einer Tournee, Sebastian? Was sieht man da?
Moment, das muss ich mir erst nochmal hier einblenden. Was sieht man denn da?
Also man sieht auf jeden Fall eine Fotografie. Das ist ja jetzt nicht wie beim letzten Mal, wo wir so eine Collage hatten oder was gezeichnet ist. Es ist eine Fotografie von Ute Lemper, die so ein bisschen den Blick nach unten gesenkt hat. Sie sieht so ein bisschen aus, als würde sie in einem der Matrix-Filme mitspielen. So einer schwarzen Kutte, so einem schwarzen Mantel. Sie steht da ein bisschen kühl oder vielleicht auch lasziv, man weiß es nicht genau. Es steht in Majuskeln, in Weißen, Ute Lemper und darunter Punishing Kiss. Und jetzt, das ist ganz interessant, also in so einer eher strengen Typografie vielleicht, so Art Deco eventuell. Aber darunter steht dann auch Songs by. Und dann steht da Nick Cave, Elvis Costello, The Divine Comedy. Das ist diese, die Band, sage ich jetzt mal, die für die Streicher, also für diese klassischen Elemente da war. Philip Glass, Tom Waits, Scott Walker und Kurt Weill. So, aber wo steht sie denn da, Sebastian?
Ja, das ist mir ein Rätsel. Sie steht in irgendeinem, also es könnte vieles sein. Es könnte ein U-Boot sein. Kann man übrigens auch in Speyer besichtigen. So ein
Vielleicht
altes
steht sie sogar da im Technikmuseum.
Da kann man durchlaufen.
Ja.
Interessant, ne? Das ist bis in die 90er Jahre noch benutzt worden, wo ich mir dachte, meine Güte, damit sind die über die Weltmeere oder durch die Weltmeere hindurchgefahren.
Das waren Abenteurer, Sebastian.
Ja, spooky.
Das waren
spooky.
Halunken.
Ja.
Hallo, Dries.
Ja, ich weiß nicht. Also es könnte ein U-Boot sein, es könnte aber auch, es könnte irgendwie in einem
Krematorium sein.
Also da ist also so, ist so eine komische, so eine Metallklappe, da drüber ist die Zahl 13.
Vorsicht.
Da kommt irgendwie so ein, da ist es so ein bisschen, da kommt so ein Zeug raus irgendwie.
Ist schon so ein bisschen rostig oder
ja.
Siffig. Also sie steht vielleicht, wie gesagt, wenn sie nicht in einem U-Boot steht, steht sie in so einem Keller.
Oder ist es vielleicht ein Braukessel? Ich habe keine Ahnung.
Ach, aber...
Ja.
Also ich konnte es auch nicht rausfinden. Es ist, ganz seltsam.
Und sie guckt traurig so ein bisschen, was heißt traurig? Sie guckt so ein bisschen melancholisch runter. Sie hat so einen gesenkten Blick.
Ja, aber auf was guckt sie? Auf eine Ratte, die vorbei huscht? die dem Ofen entkommen ist?
Ja, genau. Sie guckt der Ratte nach und versucht, da einen Ausweg zu finden.
Ja, oder sie schaut direkt auf diese männlichen Namen, die unter Songs by steht und sagt, was wollt ihr hier eigentlich? Ich interpretiere euch jetzt hier in Grund und Boden.
Ja, genau. So, ne? Ein bisschen von oben herab.
Von oben herab.
Ich bin größer,
die
ich bin
weibliche
besser.
Kontrolle.
Ja.
Ja, also insofern ganz,
in der Tat,
ganz, ganz modern.
Und sie hat so ein schwarzes Outfit, das ist wirklich so ein bisschen Matrix-mäßig, das
ja,
Outfit, ne?
Ja, ganz genau.
Ein Matrix-Outfit,
was,
ja.
Also was sagen denn die Spotify-Zahlen, Sebastian? Sind die auch im Keller?
Ja, die sind so ziemlich im Keller, würde ich sagen.
Oh, 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 oh.
Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt noch von Keller reden kann.
Sind die etwas schlechter als Pavement?
Ja.
Oh!
Ja, ja.
Oh!
Deutlich schlechter.
Aha.
Also dieses Album scheint eher so ein Nischendasein zu fristen.
Ja.
Das populärste Lied ist Lied Nummer 1. Little Water Song.
Hm.
178.000 Wiedergaben.
Damit kann sie sich wahrscheinlich die Wohnung in Manhattan nicht erlauben. Da muss schon was mehr reinkommen.
Wohnt sie in Manhattan? Ich weiß jetzt nicht, in welchem Stadtteil.
Ich denke gerade, sagt Sebastian, wo soll man sonst wohnen? Manhattan ist wahrscheinlich auch der Titel eines Musicals.
Ja, vielleicht. So, dann lässt es stark nach, ja.
Ach, ich dachte, das wäre schon der schlechteste, also der höchste gewesen.
Nein, das war der beste.
Ach,
das ist der beste.
Ach so, und jetzt geht's noch weiter runter.
Beste.
Ach so.
Ja, ja, und okay. Dann fällt es echt ab. Lied Nummer 2. Also wir kommen von 178.000, fallen ab auf 68.000.
Wie wir das sagen, ne, mit 3 oder 4 Hörern.
Ja.
Es fällt ab.
Genau. Also
60.000.
Sollten wir jemals 68.000 Wiedergaben haben, ne?
Ja,
da werde ich ausflippen.
Ich würde sofort eine Wohnung in Manhattan kaufen.
Ja, genau. So, und interessanterweise, der letzte Song hat dann auch die wenigsten Wiedergaben. Also die Leute halten dann offenbar auch nicht durch,
nee,
wenn sie das Album mal begonnen haben. Dieses Lied Scope J hat dann nur noch 22.000. Ja,
ja,
also
es ist was,
nicht der Rede wert.
Nee, es ist was für die Kunstbeflissenen. Ja, es ist wirklich ein Nischenprodukt und ich komme zurück, Sebastian, auf Reich Ranitzky, ja. Ich finde, er hat ja gesagt, ich finde jeden Satz, ja, jedes Wort in ihrem Manuskript ganz und gar falsch. Viele würden sagen, ich finde jeden dieser Songs ganz und gar grässlich, aber ich habe sie mit großem Vergnügen gehört und werde gern diese Sachen publizieren und wir machen auch gerne für dieses Album in unserem Podcast Werbung und jeder soll sich selbst ein Bild davon machen. Reinhören. Nicht auf uns hören. Wir haben ja eh keine Ahnung.
Ja, das sowieso.
Nur Sebastian.
Absolut richtig.
Der Musical-Gott Sebastian, der hat Ahnung.
Ja, weil ich dreimal in meinem Leben in einem Musical war.
Boah, dreimal?
Nee, es waren schon ein paar mehr.
Was? Wie lange geht denn so ein Musical, Sebastian? Das widerspricht doch allem.
Naja, so zwei Stunden. Dauert schon so zwei Stunden.
Zwei Stunden. Würdest du wieder in ein Musical gehen? Steht da was auf dem Plan? Wenn jetzt in deiner Nähe ein Musical kommt, würdest du reingehen?
Wann war ich zuletzt in einem Musical? Das war, das ist noch gar nicht so lange her. Hat mir die Chefin mal geschenkt. Ich glaube aber eher, weil sie reingehen wollte. es gab mal so eine ZDF-Serie.
Lindenstraße.
Nein, da ging es um eine Tanz. Ach, sage ich gleich noch was zu, wo du Lindenstraße sagst. Kudamm 54.
Ach so, die Serie.
Ist die Serie im ZDF.
Ja, die habe ich auch gesehen.
Und dazu gibt es ein Musical und war jetzt hier irgendwann mal, waren die hier auf Deutschland-Tournee.
Wird nicht aus allem und jedem Musical gemacht?
Ja, und weißt du was?
Ja.
Also, Cats zum Beispiel. Hm. Das ist, weiß ich, seit den 80er Jahren gibt. Einmal im Jahr gibt es eine Cats-Aufführung in der Frankfurter Alten Oper. Ich glaube, die Plakate werden gar nicht mehr abgehangen. Die hängen immer da.
Tja.
Ja. Ja. So, aber ich wollte was zur Lindenstraße sagen. Weil im Technikmuseum in Speyer gibt es auf der anderen Seite des Parkplatzes gibt es da nochmal so ein anderes Museum im sogenannten Wilhelmsbau. Das ist irgendwie so ein Kasernengebäude, so ein altes.
Wilhelm I oder Wilhelm II? Darf man nämlich
besser? Weiß ich nicht.
Muss umbenannt werden.
Ich weiß jetzt nicht, welcher Wilhelm es war. Ja. Auf jeden Fall, da gibt es so ein weiteres Museum. Waren wir jetzt nicht drin. Muss man wieder extra für zahlen und wir hatten noch keine Zeit mehr. Aber da werden so andere Raritäten noch ausgestellt. Unter anderem die Küche von Els Kling aus der Lindenstraße. Und das Restaurant Akropolis, auch aus der Lindenstraße. Also diese Filmsets kann man dort wohl besichtigen.
Mit der Lindenstraße geht's mir so wie mit Ute Lemper. Ich kenne sie nur vom Namen her.
Früher hat meine Mutter das immer geguckt und wir haben mitgeguckt. Immer sonntags kam das, glaube ich, so um 6:30 oder so.
Gibt's das noch? Lindenstraße?
Nee, wurde eingestellt.
The Next Generation? Achso.
Nein, nein. Aber nach, ich weiß nicht, 30 Jahren ist das dann mal eingestellt worden.
Tja.
Also sie haben es schon lange geschafft. Ich glaube, das ist die längste deutsche Serie, die am längsten produziert wurde.
Ja, Sebastian, wir zielen ja darauf ab, den am längsten produzierten Podcast deutscher Provenienz zu produzieren.
Ja.
Bist du dabei?
Genau.
Hältst du
ich
durch?
Ich bin absolut dabei.
Ja, wunderbar.
Es sind doch auch nur noch 952 Folgen, kann das sein?
Ja, heute ist die 44. Episode, wenn ich das richtig sehe.
Ach doch, schon nicht. Dann ist es ein bisschen weniger. Guck mal, dann sind es ja nur noch unter 950.
Aber es sind sicherlich ein paar schwere Batzen noch dabei, Sebastian. Und wir werden uns noch das ein oder andere Mal in die Haare kriegen. Und ich hoffe, das passiert zu einer Zeit, wenn wir noch Haare haben. Ich finde das
so
schön.
Ein paar Batzen.
Ich finde das schön,
ja,
wenn wir mit diesem Podcast-Projekt dann auch beim eigenen Verfall Zeuge sind. Ja, alle zwei Wochen, wenn es dabei bleibt, sehen wir uns ja. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, wie das in 10 Jahren, in 20 Jahren ist, wie du dann da sitzt und so langsam vergehst.
Ja, so langsam, die Stimme lässt dann auch nach, ne?
Ja.
Die wird dann so heiser.
Müssen wir den Input-Regler höher drehen? Oder vielleicht übernimmt dann eine KI-Stimme.
Ja.
Ne?
Man sitzt auch immer weiter weg vom Mikro, weil der Bauch immer dicker wird.
Und die Brillengläser werden stärker. Ach, herrlich.
Ja.
Gut,
ja.
Also insofern tun wir gut daran, keinen Videopodcast zu veröffentlichen.
Ah, habe ich schon wieder drüber nachgedacht. Ach. Sollten wir doch mal machen. Vor allen Dingen, ja, leider haben wir ja keinen Videopodcast, aber ich hatte eigentlich was für die Kamera dabei. Habe ich ganz vergessen, jetzt zu benutzen. Es steht hier links neben mir.
Die Marmelade von Megan?
Da wollten wir auch noch gucken. Weil ja heute so viele Geburtstag haben.
Ja.
Wollte ich das hier noch schnell in die Kamera halten. Im Moment, ich zeig's mal. So. Warte mal. Der kann auch singen. Das war die Aufnahmefunktion. Moment, er singt auch. Pass auf. Kann man das hören?
Ja, und das Schlimme ist, ich kann es sehen. Also Sebastian hält so einen tanzenden Kaktus mit, darf man das sagen? Also es ist also schon mit einem rassistischen Stereotyp in die Kamera, mit einem großen, in Anführungszeichen, Mexikanerhut und mit so einem Poncho. Also es ist ja ganz widerwärtig, dass er.
Aber toll ist diese Aufnahmefunktion. Ne? Da kann man, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ah, jetzt nimmt er auf.
Ja.
Jetzt nimmt er auf und wenn ich jetzt drücke. Ah, ich muss noch mal, warte mal. Jetzt nimmt er. Ah, ich muss, glaube ich, gedrückt. Ah, ich krieg's nicht hin. Moment, ich muss gedrückt halten. Jetzt nimmt er, glaube ich, auf und jetzt übernimmt dieser Kaktus sozusagen meine Stimme.
Ich finde das schön, dass sich der Kaktus dabei dann so mehr oder weniger Elvis-haft bewegt, während er Sebastians aufgenommene Stimme wiedergibt. Ich finde, Sebastian, du solltest diesen Kaktus im Hintergrund platzieren und der sollte die ganze Zeit, wenn wir eine Podcast-Session aufnehmen, sollte der da hinten tanzen.
Ja, und eigentlich hatte ich ihn nur mitgebracht, weil heute ja auch ein ehemals sehr guter Freund von uns Geburtstag hat, der irgendwie...
Wer denn?
Ja,
am 6.6., das müsste man behalten können. Und das war unser gemeinsamer Freund?
Ja, er ist uns leider ein bisschen abhanden gekommen. Und
haben wir ihn verloren?
Bis heute,
wo liegt er denn?
Es ist bis heute unklar, wie es dazu kommen konnte.
Soll er es uns in die Kommentare schreiben?
Ja, er soll es uns in die Kommentare schreiben, falls er das hört.
Ja.
Ansonsten trotzdem alles Gute zum Geburtstag. Grüße gehen raus.
Ja, aber auch, ja. Aber nur, wenn er uns ein Like da lässt.
Ja, ja.
Ne?
Ja.
Oder er kann uns auch mal einen Coffee buyen.
Ja, ach, übrigens mit dem Coffee, da kann ich auch noch was zu sagen. So, weder meine Schwester, auch hier, hallo, liebes Schwesterherz, noch meine Mutter haben sich getraut, diese bei mir Coffee-Taste zu drücken.
Wieso getraut? Ist das
ja,
gefährlich?
Weil da direkt der $20 angezeigt wird. Ich habe dann gesagt, hey, nein, du kannst das anpassen. Du kannst auch nur $1 spenden. Ja, ja, aber da braucht man eine Kreditkarte. Ich weiß auch nicht. Ne? Ist doch mit Apple Pay alles hinterlegt. Ein Fingerabdruck reicht doch.
Oder das Gesicht.
Ja, ja.
Ist das nicht faszinierend, in was für Zeiten wir leben? Heutzutage kann man jemandem einen Kaffee spendieren mit seinem Gesicht.
Ja, genau. Man kann auch eine alte Automatikorgel mit seinem Fingerabdruck aktivieren und 2 Euro zahlen. Da wird doch da mal für uns so ein Kaffee drin sein.
Von Schnitzeljagden und Sommerurlauben führte uns unsere Reise per Album durch die Galaxis vorbei an Merz und Trump, den komplizierten Begriffen Migrationshintergrund und Musical bis hin zum Technikmuseum in Speyer und den technischen Upgrades dieses Podcasts. Auf unserer weitergehenden Reise werden wir noch so manche Anpassungen, Umstellungen und Neuerungen erfahren und vornehmen.